Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen heute in Lukas, in dem Abschnitt Kapitel 10, 38 bis 13, 21. Das ist der zweite Teil in der zweiten Hälfte des Evangeliums. Es geht um das Oberthema Beurteilen, Prioritäten setzen. Und Lukas, unter Inspiration des Heiligen Geistes, hat das so aufschreiben müssen, dass es vier Phasen gibt in diesem größeren Abschnitt. Und zwar nach der Struktur immer 1, 2a, 2b und 3. Jetzt kommen wir heute Abend zu Kapitel 13 ab Vers 10. Darf ich bitten, dass jemand vorliest ab Vers 10. Kapitel 12, ab Vers 13 und liest bis und mit Vers 48 zunächst mal.
Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet viel mehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da sprach Petrus zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Dem wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern.
Vielen Dank, mal bis hierhin. In diesem ersten verlesenen Abschnitt geht es um einen Familienzwist, und zwar im Zusammenhang mit dem Erben. Eine Klippe im Leben aller Menschen und auch der Gläubigen. Erben ist eine schwierige Sache. Und da sehen wir gleich, wie das parallel geht mit diesem ersten Abschnitt in Phase 1. Da ging es auch um einen Familienzwist, und zwar im Haus von Martha und Maria. Und zwar kommt Martha zum Herrn und sagt, er soll sich doch dafür diesen Familienzwist einsetzen und Maria zurechtweisen, dass sie doch auch endlich hilft oder mehr hilft. Denn sie hat eben zu den Füßen des Herrn Unterweisung entgegengenommen, Unterweisung des Herrn. Und der Herr sagt dann, die Priorität ist so, dass Maria das gute Teil der Welt hat. Martha war viel zu unruhig. Das, was sie tat, war schon wichtig, aber sie hat nicht gesehen, was die Priorität ist. Es geht ja hier beurteilen, was ist wichtiger? Was sind die Prioritäten? Sie hat nicht verstanden, dass es Priorität hat, dass man Belehrung vom Herrn bekommt. Das ist wichtiger als anderes. Und jetzt eben wieder ein Fall, wo einer sagt: Herr, teile das Erbe und sage meinem Bruder, ja, dort, sage meiner Schwester quasi, Maria, hier, sage meinem Bruder. Und der Herr geht nicht darauf ein, er sagt, er ist nicht in diese Welt gekommen als Richter. Und zwar ist das eben gerade das Grundprinzip, was der Jesus in dieser Nacht dem Nikodemus in Johannes 3 erläutert hat. Johannes 3, Vers 17, da sagt der Herr, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Also der Herr sagt, das ist gar nicht meine Aufgabe. Wieso kommst du mit diesem Erbteilen zu mir? Aber, was wir vielleicht gemerkt haben, jetzt schon beim Lesen, wir sind ja gekommen bis Vers 48, und da geht es ja um das Gericht, wenn der Herr einmal wiederkommt, wie wir noch sehen werden, wie da ein böser Knecht bestraft wird, 1246, er wird in zwei geschnitten werden, sein Teil wird ihm gesetzt werden mit den Untreuen, und dann in Vers 47 und folgende, es geht um einen Herrn, der zurückkehrt und eben den untreuen, untreuen Knecht mit vielen Schlägen bestraft, wenn er den Willen gekannt hat, und einen mit weniger schlägt, der nicht ganz ausdrücklich den Willen des Herrn wusste. Also da geht es tatsächlich um das Thema Richter. Aber wir werden sehen, das hängt zusammen mit dem zweiten Kommen Jesu. Das erste Kommen war das Kommen des Erlösers in diese Welt, um Rettung zu bringen. Und darum sagt der Herr, wer hat mich als Richter hier eingesetzt? Er ist gekommen als Erlöser, Richter, das ist für später. Aber genauso wie der Herr der Martha die Prioritäten gezeigt hat, hat er es auch hier getan. In Vers 15 sagt er ganz allgemein, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Nun, in diesem Fall ging es ja einfach um das Erbe teilen. Aber sehr schnell ist eben im Zusammenhang mit Erbe und Erbteilung auch eine Gier, die erwacht in unserem Herzen, in unserem Fleisch. Und davor warnt der Herr. Und es ist ja erstaunlich, sobald es ums Erben geht, können manchmal Menschen, die wir so von ihrer Art kennen wie Lämmer, können wie reißende Wölfe werden. Also es ist furchtbar, was Geld und eben Geldliebe anrichten kann. Wir könnten dazu eine Stelle lesen aus 1. Timotheus 6. Diese Stelle wird auch nachher noch wichtig sein, heute Abend. 1. Timotheus 6, Vers 17. Kannst du das vorlesen?
Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht.
Auch weiter bis Vers 19.
Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln.
Damit? Ist das bei dir nicht noch angehängt? Damit sie das wirkliche Leben...
Also damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage
für
die Zukunft sammeln.
Danke. In der Elberfelder ist es so formuliert, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Ja, und in diesen drei Versen finden wir gleich 9 Gebote, neutestamentliche Gebote. Also, gebiete den Reichen, nicht hochmütig zu sein. Weil Reichtum für viele identitätsstiftend ist. Man identifiziert sich mit Reichtum und das führt zu Hochmut. Und wenn wir das jetzt offen lassen und gleich mit Lukas 12 vergleichen, da sagt dir der Herr in Vers 15, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Das bedeutet, dass unser Leben hier auf der Erde wird nicht definiert durch unseren Besitz. Aber wir wissen, in der Gesellschaft ist das so, wer mehr hat, der gilt auch mehr. Aber der Herr sagt, nein, das ist nicht so. Also, darum werden die Reichen Christen. Es geht um die wahren Gläubigen, die hier angesprochen sind in 1. Timotheus 6, 17. Die Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf, ihnen soll geboten werden, nicht hochmütig zu sein. Also sich nichts einbilden, weil sie reich sind. Dann zweitens, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung setzen. Wir wissen, wie schnell über Nacht kann man Millionär werden, aber man kann auch über Nacht alles verlieren. Ja, also eben gerade mit Erben kann man über Nacht ein Millionär werden. Das geht. Aber man kann über Nacht alles wieder verlieren. Es ist so unbeständig. Und darum nicht die Hoffnung darauf setzen. Dann drittens, sondern auf Gott, also die Hoffnung auf Gott richten, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Da wird auch gleich klar gemacht, dass die Schlange gelogen hat, als sie im Garten Eden Eva sagt, hat Gott euch gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Manche Übersetzungen haben, dass ihr nicht von allen Bäumen essen dürft. Aber das ist die hebräische Ausdrucksweise, um zu sagen, kein. Man sagt auf Hebräisch nicht alle, um zu sagen kein. Und die Schlange sagt also, hat Gott euch verboten, ihr dürft von keinem Baum essen. Sie wusste, Gott hatte von einem Baum gesagt, nicht. Und von allen anderen hat er gesagt, dürft ihr essen. Und um die Proportionen zu verschieben, kommt diese provokative Frage, hat er euch verboten, überhaupt von Bäumen zu essen? Und dann sagt Eva, nein, wir dürfen von allen essen, aber von einem Baum. Und sie erklärt das. Aber damit wird schon etwas gesät. Gott ist missgünstig. Anstatt das Umgekehrte. Gott ist ein Gott, der freundlich ist und eben der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Das ist ein Vers, der schützt gegen Askese. Gedanken. Und dann nächstes Gebot, Gutes zu tun, ganz allgemein, reich zu sein an guten Werken, dann weiter freigebig zu sein, mitteilsam und dann, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Sie sollen also ausgerichtet sein auf das zukünftige Leben und eben sich einsetzen, dass sie geistlich wachsen und vorwärts kommen. Und das Ziel ist, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Also interessant, all diese neun Gebote für Reiche. Und das ist direkt zu übertragen auf einen durchschnittlichen Schweizer, der eigentlich weltweit gesehen ein Reicher ist. Bei uns ist jeder durchschnittliche Schweizer ist ein Reicher, weltweit gesehen. Und alle diese neun Gebote müssen wir immer bedenken und zu Herzen nehmen. Aber interessant ist, dass hier nicht gesagt wird, dass man den Reichtum aufgeben muss. Wir werden noch zurückkommen im Zusammenhang mit dem Gebot des Herrn, verkauft eure Habe. Wir werden sehen, es gibt Situationen, wo der Herr sagt, zum Beispiel auch dem reichen Jüngling, er soll alles verkaufen und ihm nachfolgen. Und Mr. Chapman im 19. Jahrhundert, ein ganz begnadigter Diener des Herrn, er war sehr, sehr reich, aber nicht verheiratet. Und er hat sich gesagt, ich gebe meinen Besitz weg und ich behalte gerade so viel, dass ich mich selber erhalten kann. Dass er nicht auf missionarische Unterstützung angewiesen war, das hat er sich so eingerichtet. Aber der hat das für sich ganz klar erkannt, der Herr will das von ihm so. Aber man kann nicht sagen, dass grundsätzlich Gott verlangt, dass wir den Reichtum sofort wegtun müssen, sondern hier wird gesagt, eben Gutes zu tun, reich zu seinen guten Werken, freigebig, mitteilsam, also den Reichtum benutzen, richtig für die Sache Gottes einsetzen. Also, wir gehen zurück zu Lukas 12. Der Herr zeigt die richtige Priorität und fügt gleich noch ein Gleichnis an, und zwar das vom reichen Kornbauer. Das Land eines gewissen reichen Menschen trug viel ein. Und in diesem Gleichnis sehen wir wirklich einen, der hat sein Leben mit seinem Reichtum gleichgesetzt. Er hat Erfolg gehabt und überlegt ökonomisch, also ich habe so viel, ich muss größere Scheunen haben, abreißen und für die Zukunft ist alles gesichert. Ja, der Reichtum bleibt, aber er geht. Also in dieser Nacht spricht Gott zu ihm, Vers 20, du Tor. In dieser Nacht fordert man deine Seele. Und das zeigt einfach, wir haben gar nichts in der Hand. Der Reichtum selber könnte zerfließen in den Händen oder wir müssen vorher gehen und der Reichtum bleibt da, aber ungenutzt von uns selbst. Und so zeigt der Herr Jesus, wie wichtig es ist, Vers 21, dass man die Schätze nicht für sich sammelt. Also manchmal sagen sich Leute, könnte ich sagen, sehr vorbildlich, 10% von meinem Besitz gehört dem Herrn. Aber korrekt wäre, alles gehört ihm. Und wir müssen ihn fragen, was wir von diesem Besitz benutzen dürfen. Für das, eben für uns. Und was, wie er das möchte. Also nicht wir verfügen darüber, sondern wir sind eingesetzt als Verwalter. Und dann kommt eben ein neuer Abschnitt, aber das Thema wird weitergeführt. Hier spricht der Herr zu seinen Jüngern. Das ist ganz wichtig. Jetzt spricht er zu seinen Nachfolgern, Vers 22. Und dieser Abschnitt, wo er zu den Jüngern spricht, ist parallel zu diesem Abschnitt, den wir schon behandelt haben, 11:37 bis 44, wo der Herr eingeladen ist zum Essen im Haus eines Pharisäers. Und dort sagt der Herr den Pharisäern, wehe euch, wehe euch. In diesem Abschnitt 2a und 2b, sechsmal sagt der Herr, wehe den Pharisäern und den Gesetzesgelehrten. Und das ist so im Kontrast zu diesem Abschnitt, wo der Herr Segensverheißungen macht für seine Jünger. Also der Kontrast ist hier Pharisäer, Jünger, wahre Nachfolger des Herrn. Hier haben wir gesehen, ging es um das Thema Heuchelei. Aber hier geht es um Treue gegenüber dem Wort Gottes. Und der Herr sagt also nicht wehe seinen Jüngern, sondern er sagt, Vers 22, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Merken wir, es geht weiter, das Thema Besitz, Reichtum, Geld, aber es ist ein Befehl des Messias. Wir können sagen, das ist eines der Gebote aus dem Gesetz des Christus. Ich war in Galater 6, Paulus schreibt den Galatern und warnt sie vor Gesetzlichkeit, weil sie sich als Nichtjuden unter die Tora vom Sinai stellen wollten. Und Paulus sagt, das ist eine Irrlehre. Ein Gläubiger, der zur Gemeinde gehört, ist nicht unter dem Gesetz vom Sinai und Nichtjuden dürfen auf keinen Fall unter die Gebote des Sinais, 2. Mose 19 und folgende, gestellt werden. Und ausgerechnet in diesem Brief, der gegen Gesetzlichkeit vorgeht, sagt der Apostel Paulus, können wir das kurz aufschlagen, Galater 6, Vers 2. Christian, du könntest das vorlesen, sobald du es hast.
Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen.
Ja, da spricht er über Gesetz. Aber das ist nicht das Gesetz vom Sinai, das wir in den 5 Büchern Mose haben, an Israel gerichtet, sondern das ist das Gesetz des Christus. Und wenn man das auf Hebräisch zurück übersetzen würde, diesen Ausdruck, das Gesetz des Christus, dann gibt das Torato Shel Mashiach, die Tora von dem Messias. Und dieser Ausdruck ist bekannt in der rabbinischen Literatur. In dem mittelalterlichen Rabbinerkommentar Kohelet, Midrash Kohelet, das heißt Untersuchung des Buches Prediger, dort steht, Man kann die Tora, die wir Juden, in der heutigen Zeit lernen, das kann man nicht vergleichen mit der Tora des Messias. Also wenn der Messias kommt, wird er eine höhere Tora bringen. Das war die Erwartung im Judentum, dass also die Gebote der Tora und des Bundes vom Sinai nicht für immer sein werden, ist ja klar, in Jeremia 31, also im Alten Testament, sagt ja Gott voraus, dass er in der Endzeit einen neuen Bund schließen wird mit Israel. Also es wird einmal ein neues Testament geben, einen neuen Bund. Und so war klar, mit diesem neuen Bund wird auch das Gesetz eine Veränderung erfahren. Der Messias wird uns Gebote bringen, die höher sind und sich eben richten an Wiedergeborene, so wie der neue Bund in Jeremia 31 sich an Wiedergeborene richtet. Ja, und der Punkt ist jetzt der, all das, was der Herr Jesus bereits anfangen in den Evangelien lehrt und dann, was wir in den Briefen finden im Neuen Testament, in den 21 Briefen, all diese Gebote gehören zu diesem Gesetz des Christus, unter dem die Gemeinde steht. Und wenn man sich das so sammeln will, kann man sich einfach angewöhnen, in der Bibel immer, zum Beispiel, das ist nur ein Vorschlag, ein Kreuz vor eine Befehlsform setzen. Also zum Beispiel hier, Vers 22, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das ist ein Befehl. Seid nicht besorgt für das Leben. Dann Vers 24, betrachtet die Raben. Das ist ein Befehl des Christus. Wir sollen uns mit der Natur beschäftigen und Raben beobachten. Dann ein weiterer Befehl, Vers 27, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Also Christen müssen interessiert sein an der Natur. Lilien beobachten, darüber nachdenken, wie schön die sind und wie schnell sie weg sind. Ja, es gibt Lilien, die, Manfred, was würdest du sagen? Die beobachtet man wie lange? Je nach Lilienart, wie lange siehst du die gleiche Lilie? Die ganz kurzlebigen Lilien.
Ein Tag, die Tageslilie.
Ja, Tageslilie, das hast du gerade vor kurzem eben anderen beigebracht. Ach so. Es gibt noch andere Manfreds. Und ich habe gehört, dass Manfred beigebracht hat, wie das ist mit den Tageslilien. Aber Philipp, du sagst es ja.
Es gibt eine Eintagslilie, oder die Tageslilie, die blüht einen Tag und dann kommt eine neue Pflanze. Zwar noch an der gleichen, aber bis die Blütezeit vorbei ist.
Also aus der gleichen, ein Tag und dann die nächste. So. Aber so kurzlebig, aber so schön. Und darum sagt der Herr, betrachtet die Lilien. Wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit war bekleidet wie eine von diesen. Und dann sagt der Herr, wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Also, das Gras rund um die Lilien wird eben, kann man sagen, geehrt, durch die Schönheit der unter ihnen wachsenden Lilien. Das ist quasi ihr Schmuck. Und Gott gibt dem unbedeutenden Gras einen solchen Schmuck. Also wie viel mehr gibt er uns das an Kleidern, was wir brauchen. Und dann Vers 29. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Das ist auch ein Befehl. Nicht ganz das Gleiche wie Vers 22. Seid nicht besorgt für das Leben. Man kann sich Sorgen machen, aber dann trachten, das ist noch aktiver ausgerichtet. So, jetzt, wie hole ich mir das rein? Trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und dann, nächster Befehl, seid nicht in Unruhe. Dann macht klar, das ist die Unruhe der Heiden. Euer Vater aber weiß, dass ihr dieses nötig habt. Und dann wieder ein Befehl, Vers 31, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Es geht um die richtigen Prioritäten. Nicht, dass wir mit Essen und Trinken und in den alltäglichen Dingen nichts zu tun hätten. Aber das soll uns nicht in Unruhe bringen. Darüber sollen wir uns keine Sorgen machen. Und wenn wir doch Sorgen haben, dann müssen wir uns das immer wieder sagen, was hier steht. So geht das. Und damit wir die richtige Perspektive bekommen und wir daran denken, der Vater ist ja besorgt dafür, er weiß, dass wir das nötig haben. Also ist das nicht das, was uns in Unruhe versetzen soll. Und weiter, Vers 31, da habe ich gesagt, trachtet nach seinem Reich. Das heißt, die Priorität muss gesetzt werden, dass die Dinge Gottes, und zwar jetzt hier seine sich ausbreitende Herrschaft in den Herzen der Menschen, die zum Glauben kommen, dass sich das ausbreitet und dass wir dafür uns einsetzen. Und dann haben wir sogar die Verheißung, und dies wird euch hinzugefügt werden. Es geht hier um Segensverheißungen für die Treue dem Herrn gegenüber, im Gegensatz zu diesen Wehe im Zusammenhang mit Heuchelei und den Pharisäern. Aber an beiden Orten geht es übrigens ums Essen. Da war der Herr zu einem Essen eingeladen. Das war alles anlässlich eines Essens. Und hier spricht der Herr zu den Jüngern sehr viel über Essen und unser Verhalten diesem Thema gegenüber. Und dann sehr schön weiter, Vers 32, wieder ein Gebot des Christus. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das ist auch ein Befehl. Fürchte dich nicht. Und wenn wir uns doch fürchten, dann dürfen wir uns wieder das in Erinnerung rufen. So geht das. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und dann sagt der Herr, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Wir haben gesehen, dass diese Zeit eine spezielle Zeit war für die Jünger. Der Herr hatte sie schon ausgesandt in Kapitel 9. Und da haben wir auch gesehen, Verse 1 und folgende, wie der Herr sagt, sie sollen nichts mit auf den Weg nehmen, keine Stäbe, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, noch soll man zwei Unterkleider haben. Jetzt kann einer sich fragen, ja das ist eine ganz enorme Beschränkung des Besitzes. Und jetzt auch hier sagt der Herr nochmals seinen Jüngern, verkauft eure Habe, gebt Almosen. Und wenn wir dann aber später lesen in Lukas 22, da sagt der Herr, das war eine bestimmte Zeit und jetzt ändert es. Können wir das kurz aufschlagen? Lukas 22, Vers 35. Kannst du uns das vorlesen, ein paar Verse, Christian?
Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug.
Jawohl. Also der Herr sagt, jetzt war das so, ich hatte euch so ausgesandt, und zwar in der berechtigten Erwartung, dass Israel, überall wo sie hinkamen als Missionare, Israel sollte diese Jünger des Messias in den Häusern aufnehmen, verpflegen und für ihren Unterhalt sorgen. Weil der Messias Israels war da und hat seine Diener ausgesandt, um sein Reich aufzurichten. Und Israel hatte die Aufgabe, die zu unterstützen. Und wir sehen, die Jünger durften bezeugen, es ist gegangen. Obwohl die große Masse Israels den Messias schließlich abgelehnt hat, haben die in dieser Zeit der Aussendung, haben sie gehabt, was sie brauchten. Aber jetzt sagt der Herr, jetzt ist es anders. Jetzt kommt wirklich die offenbare Verwerfung des Messias durch Israel. Er wird gekreuzigt werden. Und jetzt sind die Verhältnisse anders. Und da muss man aber unterscheiden. Nach Pfingsten sehen wir, die Christen waren beieinander in Jerusalem, die ersten, mehrere tausend. Und die bekamen jeden Tag Bibelunterricht von den Aposteln. Die kamen jeden Tag in der Säulenhalle Salomos zusammen. Und da war natürlich das Problem, das war quasi Bibelschule der Gemeinde. Und man muss auch von etwas leben. Und darum haben dann verschiedene in der Gemeinde, die Besitzer waren von Immobilien, also Äckern und Häusern, die haben in einem Prozess nicht alle miteinander. Im Griechischen ist der Ausdruck ein Durativ, dass sie also am Verkaufen waren. Und die haben dann immer wieder den Erlös den Aposteln gebracht. Und so konnte die ganze Gemeinde ein ganzes Jahr bis zur Steinigung von Stephanus konnte die ernährt werden und die konnten ihre Zeit so einsetzen, um von den Aposteln selber in der Lehre, der neutestamentlichen Lehre, gegründet zu werden. Und dann nachher kam die Verfolgung ab der Steinigung von Stephanus und die ganze Gemeinde wurde zerstreut. Und dann entstanden neue Gemeinden. Innerhalb eines Jahres mussten diese ersten Christen fähig sein, neue Gemeinden gründen zu können und die gesunde Lehre von Anfang an klar zu machen in den neuen Gemeinden. Und da haben auch manche gedacht, ja, Apostelgeschichte 2 bis 5, da haben wir ganz klar einen Kommunismus der ersten Christen. Erstmal stimmt es nicht, es gab keinen Kommunismus, aber es gab eine große Freigebigkeit. Und in einem Prozess wurde verkauft, aber es war nicht so, dass Privateigentum aufgehört hätte. Jeder, so wie der Heilige Geist das in ihm gewirkt hatte, konnte verkaufen und geben. Man musste auch nicht alles geben. Aber eben, man musste durchsichtig sein, nicht wie Ananias und Sapphira, die so getan haben, als hätten sie alles vom Erlös gegeben. Aber ehrlich sein und bringen. Aber es war kein Kommunismus. Aber es war ein gegenseitiges sich unterstützen. Und das war nur während dieses Jahres. Nachher in der Apostelgeschichte sehen wir, dass wieder alle mit ihrem eigenen Privateigentum gelebt haben. Und erst als eine Hungersnot kommt, in Apostelgeschichte 11 beschrieben, über Judäa, dann haben andere Gemeinden gesammelt, um die bedürftigen Gläubigen in Judäa, in Israel zu unterstützen. Aber eben nichts von Kommunismus, aber von christlicher Liebe. Und darum hier dieses Gebot, Vers 33, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Wir sehen, wie das damals eine ganz besondere Bedeutung hatte, aber konnte dann auch wieder nach Pfingsten in diesem Jahr eine besondere Bedeutung haben und kann auch heute eine Bedeutung haben, wenn der Herr uns das klar macht. Aber nicht so, dass wir das eben verallgemeinern können, weil wir eben auch andere Stellen haben, wie zum Beispiel 1. Timotheus 6. Aber der Herr macht klar, wir müssen darauf achten, dass wir einen Schatz unvergänglich haben in den Himmeln. Alles, was wir auf dem Bankkonto haben, das könnte von einem Tag auf den anderen, zum Beispiel vom Staat, beschlagnahmt werden. Mit solchen Dingen müssen wir in der Zukunft rechnen, dass der Staat zugreift. Und manche ganz besondere Schlaumeier, die sagen sich, ich lege mir das in Gold an, zu Hause, bringe nichts auf die Bank. Und plötzlich sagt der Staat, es ist verboten, Goldbesitz zu haben, zu Hause. Alles, aller privater Goldbesitz muss abgegeben werden. Das kann alles kommen. Und Gesetze können so geändert werden. Wir haben überhaupt keine Sicherheit und Gewissheit in diesem Zusammenhang. Aber wenn wir eben in diesen Dingen treu sind und uns von dem Herrn leiten lassen, wie wir einsetzen, sammeln wir als Belohnung einen ewigen Schatz im Himmel. Und dann dieser grundsätzliche Vers. Christian, liest du uns Vers 34. Da muss man gar nicht kommentieren. Es gibt viele Verse, die muss man gar nicht kommentieren, die muss man lesen und zu Herzen nehmen.
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Ja, und dann kommen weitere Befehle. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. In einem Vergleich spricht der Herr zu den Jüngern, und zwar muss man das ganz parallel sehen, was hier folgt, mit dem bekannteren Gleichnis der 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Jesus sagt dort, das Reich der Himmel, das ist das Reich Gottes, ist gleich 10 Jungfrauen, die ausgehen, um dem Bräutigam zu begegnen. Das sind die Freundinnen der Braut, die in der jüdischen Hochzeitszeremonie von dem Bräutigam abgeholt werden, um dann zur Feier zu gehen. Aber dort sehen wir, alle 10 haben Lampen, die brennen, aber nicht alle haben Ölreserven dabei. Und wir wissen aus diesem Gleichnis dort, 5 sind töricht und die werden schließlich zu spät kommen und werden nicht mehr Einlass finden zur Hochzeit. Und da sagt der Herr viel knapper, eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag. Es ist die Frage, wie man übersetzen soll. Von der Hochzeit oder das gleiche griechische Wort kann übersetzt werden, wegen der Hochzeit oder im Blick auf die Hochzeit. Und das kann man grammatikalisch nicht entscheiden. Die richtige Übersetzung kommt daraus, dass man die Gedanken Gottes kennt. Wie ist das mit Matthäus 25? Wie ist das mit Offenbarung 19? Wie ist das mit dem Hohen Lied? Und so weiter. Manchmal fragen Leute, ja, wie ist das im Griechischen? Was steht da im Griechischen? Und dann kann man sagen, im Griechischen steht das und das. Aber viele Leute meinen immer, man kann alles vom Griechischen her entscheiden. Nein, das Griechische kann vieles klären, was im Deutschen vielleicht nicht so klar ist. Und das ist auch die letzte Autorität, nicht eine Übersetzung, sondern der Grundtext ist Autorität. Letzte Autorität. Aber es gibt manche Dinge, die sind grammatikalisch nicht zu entscheiden, aber lehrmäßig. Und darum ist es so wichtig, ein Bibelübersetzer muss Griechisch und Hebräisch gut beherrschen, aber das reicht nicht für eine gute Übersetzung. Er muss die Gedanken Gottes, die Zusammenhänge kennen. Und das zusammen kann zu einer guten Übersetzung führen. Also hier ist es hilfreich, wenn man weiß, wann irgendwer aufbrechen mag, nicht von der Hochzeit, sondern im Blick auf die Hochzeit. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Nun, das ist die Situation in Matthäus 25. Es scheint, der Bräutigam verzieht. Aber plötzlich kommt der Mitternachtsruf. Ja, um Mitternacht. Der Mitternachtsruf, siehe der Bräutigam. Alle haben geschlafen, war nicht bereit. Aber der Herr sagt hier, und das ist wieder ein Befehl des Christus, eure Lenden seien umgürtet. In biblischer Zeit, wenn einer schlief, dann hat er den Gürtel nicht an. Also das ist das Typische. Gürtel hat man an, wenn man aufbricht, zur Arbeit geht, aktiv ist. Aber zu Hause hat man die langen Kleider eben auch gerne weit getragen, Gürtel abgezogen. Also wenn jemand sich umgürtet, und davon wird oft im Alten und Neuen Testament gesprochen, dann heißt das, er ist bereit zum Aufbruch. Eure Lenden seien umgürtet bedeutet, seid bereit für das Kommen des Herrn. Die Lampen sollen brennen. Also wir sollen in dieser Welt ein Zeugnis des Evangeliums sein, das göttliches Licht in der Dunkelheit verbreitet. Aber wir wissen aus dem Gleichnis der 10 jungen Frauen, dann ging plötzlich das Öl aus. Und die Törichten sagen, gebt uns von eurem Reserveöl. Da haben wir auch zu wenig. Also, das Zeugnis muss brennen und klar sein und wir müssen den Menschen Orientierung vermitteln können durch Licht aus dem Wort Gottes und dann eben warten. Ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Auch ein Befehl. Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Und zwar, wann irgendwer aufbrechen mag. Wir können nicht sagen, an welchem Tag der Herr kommt. Es könnte heute sein. Wir können den Tag und auch das Jahr nicht sagen. Und da muss man sagen, man muss jeden Tag bereit sein, diese Haltung haben, vielleicht heute. Das ist ein Befehl. Und dann eben, wenn der Herr kommt, im Blick auf die Hochzeit und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Nun, man hat doch schon ein rechtes Problem mit Matthäus 25. Dort wird eigentlich die ganze Christenheit, also alle, die sich zum christlichen Glauben bekennen, werden verglichen mit 10 Jungfrauen. 5 Törichte, das sind Namenschristen, die bekennen sich auch zum Glauben, haben eine Lampe, die brennt, aber kein Reserveöl. Und dann die Gescheiten, das sind die wahren Gläubigen, die dann schlussendlich auch eingehen. Aber wer ist die Braut? Das ist die große Frage in Matthäus 25. Und die Braut wird auch nicht erwähnt. Es gibt wenige handschriftliche Hinweise von schlechten Handschriften, die haben dort noch die Braut eingefügt. Aber die breite Masse der Handschriften ist völlig klar. Und darum denke ich, hat keiner eine Übersetzung, wo noch die Braut erwähnt wird. Die Braut wird wirklich nicht erwähnt, nur der Bräutigam. Aber jetzt ist die Frage, wer ist die Braut? Und wir wissen, dass es so viel Verwirrung gibt, besonders in den letzten Jahren. Das war für die meisten Gläubigen klar, die Gemeinde ist die Brautgemeinde. Und die ruft nach Offenbarung 22, komm Herr Jesus, können wir das aufschlagen? Der Geist und die Braut rufen. Offenbarung 22, Christian, liest du uns? Verse 16, was hast du gesagt? Ja, 16 und 17, ja, ja. Das ist genau richtig.
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Vers 20 und 21.
Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Danke. Also, was hier mal klar wird, Vers 16, an wen richtet sich die Offenbarung? An die Gemeinden. Ekklesia auf Griechisch. Weil da gibt es auch Verwirrung, da wird zuweilen behauptet, die Offenbarung richtet sich an Israel. Nein, die Offenbarung richtet sich ausdrücklich an die Gemeinden. Und was Ekklesia bedeutet, das kann man lernen aus Offenbarung 2 und 3, wo 7 Gemeinden, die es wirklich gab im ersten Jahrhundert, Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter bis Laodicea, beschrieben werden, alle werden angesprochen als Gemeinden. Ihnen wird die Offenbarung geschickt, also wirkliche Gemeinden, Gläubige, die sich eben in dieser Zeit zum Herrn Jesus bekennen, an die richtet sich die Offenbarung. Und dann haben wir eben hier diese Aussage, Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Heilige Geist wohnt heute, was ungewöhnlich ist, denn das war früher nie so, in allen Gläubigen in der Gemeinde. Und er ruft, komm, und die Gemeinde ruft, komm. Der Heilige Geist bewirkt das in den Herzen, dass wir den Herrn erwarten. Und dann Vers 20 haben wir gelesen, der Jesus sagt nochmals, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, Amen, so sei es. Komm, Herr Jesus. Also, das ist die Erwartung der Brautgemeinde. Und nach 2. Korinther 11, da sagt Paulus ganz klar, dass er die Gläubigen der Gemeinde in Korinth, dass er sie dem Herrn Jesus verlobt hat, als eine keusche Jungfrau. Also ist klar, dass die Gemeinde die Braut ist. Und in Epheser 5, 22 bis 33 wird das Geheimnis beschrieben. Christus ist der Mann und die Gemeinde ist seine Frau. Und trotzdem wird dann behauptet, nein, die Gemeinde ist nicht die Braut. Wer ist die Braut? Israel. Ja, Beweis? Ja, ganz viele Stellen. Zum Beispiel Hosea 2, 3 und dann ganz viele weitere Stellen und eben auch die prophetische Bedeutung des Hohen Liedes richtet sich ganz speziell auf Israel. Und zwar, Israel war die Frau Gottes. Es wird ausdrücklich gesagt in Jeremia 31, 31, dass Gott damals am Sinai sich vermählt hat mit Israel. Aber Israel ist untreu geworden durch Götzendienst. Und das wird gleichgesetzt mit vollzogenem Ehebruch. Und das ist der einzige Grund in der Bibel, wo die Möglichkeit einer Scheidung stattgegeben wird. Und darum hat Gott sich von Israel scheiden lassen. Aber Gott verheißt in den Propheten Israel, dass er Israel, diese verstoßene Frau, wieder annehmen wird. Das heißt, nach der Entrückung der Gemeinde wird es eine Erweckung geben in Israel, zuerst die 144.000, und dann schließlich ein Drittel von Israel wird sich bekehren. Und dieser Überrest, der dann auch die große Drangsal überleben wird und als Drittel dann das ganze neue Israel ausmachen wird, alles Wiedergeborene, dieser Überrest wird dann mit dem Messias Hochzeit feiern auf Erden. Und so ist die Aussage falsch, die Gemeinde ist nicht die Braut, Israel ist die Braut. Mal sagen.
Könnte man jetzt zu dem sagen, dass Israel zur Braut Christi dazugehört? Also jetzt, dieser Teil, der Überrest, wie man jetzt das erläutert, was dann später kommen wird. Natürlich ist klar, die Gemeinde ist die Braut Christi, aber kann man sagen, später kommen die mit dazu?
Also, du meinst, ob der gläubige Überrest, dass er quasi wie ein Anhängsel wäre zur Gemeinde und die zusammen die Braut bilden. Nein, ist wirklich ein Unterschied. Israel ist in der Bibel das irdische Volk Gottes. Die Gemeinde ist das himmlische Volk Gottes. Und darum muss man nicht auf die komische Idee kommen, hat der Herr Jesus zwei Bräute. Nein, es ist eben so, dass das himmlische Volk wird durch das irdische Volk abgebildet. So wie es auch einen himmlischen Tempel gibt, und der Tempel in Jerusalem war das Abbild davon. So ist also die Gemeinde, das himmlische Volk, und ein irdisches Abbild davon ist das jüdische Volk hier auf Erden. Und die Sache ist so. Ich habe noch versucht, eine kleine Skizze zu machen. Sieht man das Kreuz von Golgatha. Der Messias ist das erste Mal gekommen als Retter, nicht als Richter. Aber dann, einige Wochen später, nach Totenauferstehung, kommt der Heilige Geist und wohnt in der Gemeinde, Pfingsten. Die Gemeinde ist der goldene Leuchter nach Offenbarung 2 und 3, das Zeugnis hier in dieser Welt. Aber wir warten als Gemeinde auf die Entrückung. Der Geist und die Braut sagen, komm. Der Herr Jesus wird kommen bei der Entrückung, nicht auf die Erde, das ist wichtig. Er kommt nur in den Luftbereich, 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Und der Heilige Geist wird mit der Gemeinde weggehen. Und dann kommen diese schrecklichen Gerichte aus der Offenbarung. Das Buch mit den 7 Siegeln wird sich dann erfüllen. Und nach diesen Jahren der Gerichte wird der Herr Jesus zurückkehren mit der Gemeinde auf den Ölberg und wird das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Aber jetzt kommt dazu, Offenbarung 19 beschreibt uns, auf dem Höhepunkt der Gerichte hier auf Erden, wenn das Gericht den Höhepunkt erreicht, wird im Himmel die größte Freude sein. Die Gemeinde heiratet. Das ist die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. Und dann kommt der Herr und dann wird der Überrest, der sich bekehren wird nach der Entrückung und durch die Drangsal hindurchgehen wird, der wird dann hier auf Erden Hochzeit feiern. Und die Gemeinde ist die Braut hier. Es steht dann in Offenbarung 19, glückselig, die eingeladen sind. Da gibt es also noch Gäste. Ja, das sind die alttestamentlich Gläubigen. Die werden dann die Gäste sein. Aber in dem Gleichnis mit den Jungfrauen ist es so, die Gemeinde wird auch gesehen als die Jungfrauen, die Freundinnen der Braut, die gar nicht genannt wird in Matthäus 25. Warum wird die Braut weggelassen? Weil Israel damals nicht bereit war, als Volk, als Nation, den Messias zu empfangen. Darum wird die Braut gar nicht erwähnt. Der Bräutigam ist da, und die Braut wird nicht erwähnt. Und so ist die Gemeinde eben eingeladen, und über den Umweg der Entrückung in den Himmel wird dann die Gemeinde mit dem Herrn kommen, und die werden bei dieser Hochzeit dabei sein. Aber eben, es ist ganz wichtig, in den Evangelien wird die Entrückung nur an wenigen Stellen angedeutet. Sie wird nirgends klar gelehrt. Warum nicht? 1. Korinther 15, 51 sagt, dass die Entrückung ein Geheimnis ist. Und die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen sind alles Dinge, die mit der Gemeinde zu tun haben, aber die im Alten Testament völlig unbekannt waren. Verborgen, nach Epheser 3, von Ewigkeit her, verborgen in Gott. Und diese Geheimnisse wurden erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes richtig geoffenbart. Und darum, wenn der Herr eben in den Evangelien über sein Kommen spricht, dann ist oft diese Unsicherheit, spricht er jetzt über die Entrückung oder spricht er über sein Kommen in Macht und Herrlichkeit? Das ist darum so noch nicht so klar, weil der Herr das nur in Andeutungen erläutert. Aber in den Briefen der Apostel ist das dann völlig geoffenbart worden. Und jetzt ist eben klar, dass wenn der Herr kommt für die Gläubigen der Gemeinde, dann wird er sie abholen bei der Entrückung. Der Mitternachtsruf, siehe, der Bräutigam kommt, verwachen alle und die 5 Gescheiten, die gehen dann ein zur Hochzeit. Ein zur Hochzeit. Aber dort in Matthäus geht es eben speziell um die Hochzeit mit Israel. Man muss einfach die Dinge unterscheiden in der Heilsgeschichte und dann geht alles auf. Man muss eben die verschiedenen Völker in der Bibel unterscheiden, das himmlische Volk, das irdische Volk, die Hochzeit des Lammes, die Hochzeit Israels auf Erden, und dann geht es auf. Und darum hier zurück, Vers 36, die auf ihren Herrn warten, wann irgendeiner aufbrechen mag, im Blick auf die Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihn sogleich öffnen. Nun, für die Gläubigen der Gemeinde ist das dieser Moment. Entrückung. Aber die Entrückung kann man nicht aus diesen Versen erkennen. Das verstehen wir erst mit dem Licht der Briefe dazu. Aber der Herr sagt ja in Johannes 16, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und dann...
Ja. In dieser Gerichtszeit wird es ja viele Märtyrer geben.
Ja, genau.
Gehören dann die schlussendlich dazu?
Also wenn hier in diesen Gerichten, sagen wir ganz am Anfang, da Märtyrer sterben, die gehen ja auch sofort in den Himmel. Das sieht man aus Offenbarung 6. Johannes sieht beim sechsten Siegel Märtyrer, die sind im Himmel, im himmlischen Tempel beim Altar. Die sind dann auch eingeladen. Aber die gehören nicht zur Gemeinde. Weil zur Gemeinde gehören nur Gläubige, die sich bekehren zwischen Pfingsten und der Entrückung. Und nach der Entrückung wird wieder ganz deutlich ein Unterschied sein zwischen Israel als Gottes Zeugnis und den anderen Völkern. Aber heute in der Gemeinde ist es eben anders. Da werden alle bekehrten Juden und alle bekehrten Nichtjuden zusammengefügt zu einem Leib. Sie bilden die Braut Christi. Aber diese Unterscheidung kommt dann wieder und darum werden die auch glückselig sein, werden auch eingeladen sein im Himmel. Ja, und jetzt, um das vielleicht noch zu einem guten Abschluss zu bringen, der Herr sagt, Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Da wird betont, wie wichtig es ist, dass wir den Herrn ganz bewusst erwarten. Und wir wissen, wie viele Christen es heute gibt, die sagen, ja, Endzeit, das haben wir schon immer gesagt. Und das könnte noch Jahrhunderte dauern oder 1000 Jahre dauern. Nein. Wenn man die Zeichen der Zeit erkennt, dann ist es klar, dass es nicht mehr 1000 Jahre geht. Dann wären wir, und wir haben so viele Endzeitprophezeiungen, die sich in der heutigen Zeit erfüllt haben. Aber wir können nicht den Tag und auch nicht das Jahr sagen, aber wir können sagen, wir leben in dieser Zeit und es ist absolute Notwendigkeit zu wachen, den Herrn jeden Tag zu erwarten. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das ist unglaublich. Der Herr wird im Himmel, er der König, wird als Knecht auftreten. Es ist ganz in dieser Art wie der hebräische Knecht in 2. Mose 21, der 7 Jahre gedient hat. Der Herr Jesus hat vollkommen gedient bis zum Tod am Kreuz. Und dann in 2. Mose 21 sagt der hebräische Knecht, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder. Ich will nicht frei ausgehen. Und so will der Herr Diener bleiben und wird uns bedienen. Unverständlich, aber es steht hier. Und dann, und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, glückselig sind sie. Im Alten Testament hat man die Nacht eingeteilt in 3 Nachtwachen. Die frühe, die mittlere und die Morgennachtwache, also immer 4 Stunden. Von 6 Uhr, 10 Uhr, 2 Uhr bis 6 Uhr. Die Römer haben die Nachtwache in 4 eingeteilt, also immer 3 Stunden. Genau, und jetzt hier dieses Beispiel in der zweiten Nachtwache, das wäre also in der Zeit von 9 bis 12. Dritte, 12 bis 3 Uhr. Irgendwann kann er kommen. Wir müssen ihn erwarten. Glückselig sind sie. Dies aber kennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, mit einem Befehl, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Also, er sagt übrigens nicht an einem Tag, an dem ihr es nicht meint, sondern in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Was ist jetzt das? Die Entrückung oder das Kommen in Herrlichkeit? Man kann sich das merken. Immer dann, wenn gesprochen wird über das Kommen des Sohnes des Menschen, das ist der messianische Titel des Königs und des Richters der Welt in Daniel 7, Vers 14, dann ist gemeint dieses Kommen in Macht und Herrlichkeit. Also hier fügt der Herr nochmals ein Gleichnis an, gewissermaßen. Dies aber erkennt und fügt das noch hinzu, zu dem, was er vorhin gesagt hat. Ja? Und wieso kann er einerseits andeuten, sein Kommen bei der Entrückung und andererseits sein Kommen hier? Die Erklärung ist diese. Die Jünger, wir stehen hier vor dem Kreuz, nicht wahr? Die Jünger, die an den Herrn glaubten, waren bekehrte Juden. Und die gehörten zu Israel, nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde gab es gar noch nicht. Darum sind diese bekehrten Juden sind ein Vorgeschmack von den bekehrten Juden, die da einmal nach der Entrückung dem Herrn nachfolgen werden. Und die werden ihn erwarten, wenn er kommt als Sohn des Menschen. Aber diese Jünger, die da bekehrte Juden waren, die sind dann einige Wochen nach Golgatha und der Auferstehung sind die Christen geworden, die zur Gemeinde gehören und die Hoffnung bekommen haben von der Entrückung der Gemeinde. Und darum in dem Evangelium ist das so, es kommt ganz darauf an, welche Stelle, wo der Herr eben die Jünger nimmt als Vorbilder für die Gläubigen, die einmal entrückt werden, die zur Gemeinde gehören, und er nimmt sie als Vorbilder für die Gläubigen, die das Zeugnis von Israel tragen werden in der Endzeit, wenn er kommt als der Sohn des Menschen. Wenn man das einmal verstanden hat, plötzlich gehen ein Tack, 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 Matthäus 10 und so weiter Stellen auf. Plötzlich, wie ein Schleier weg. Und eben auch hier. Und dann sehen wir, Petrus meldet sich dann zu Wort. Und das ist parallel ich habe hier hingeschrieben, 2b, Petrus meldet sich. Und das war da, 2b, bei dieser Einladung meldet sich plötzlich ein Gesetzesgelehrter. Das ist der Kontrast. Ein Gesetzeslehrer hier, ein Toralehrer und hier Petrus. Aber als Kontraste. Und Petrus stellt eine ganz interessante Frage. Er sagt nämlich in Vers 41, Herr, sagst du dieses Gleichnis? Jetzt da mit dem Sohn des Menschen, der kommt. Und mit dem Dieb, der kommt. Und auch das ist ein Schlüssel. Immer wenn das Kommen des Herrn beschrieben wird wie ein Dieb, dann ist es das Kommen nicht zur Entrückung, sondern zum Gericht. Das ist nämlich ein unerfreuliches Kommen für die Welt. Ja, wenn ein Dieb kommt, das macht keine Freude. Also, jetzt stellt Petrus die Frage, sprichst du dieses Gleichnis im Blick auf uns oder auch auf alle? Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über sein Gesinde setzen wird, ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben? Und dann spricht der Herr über einen guten Knecht und über einen bösen Knecht. Und das ist die Antwort des Herrn auf die Frage, sprichst du zu uns oder auf alle? Der Herr spricht in Bezug auf? Ja, auf alle. Auf alle. Und die wahren Gläubigen werden angesprochen in den Versen 42, 43, 44. Ein treuer Knecht, der seinen Herrn erwartet, und er gibt all denen im Haushalt des Herrn, in seiner Abwesenheit, zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung. Das ist eine ganz wichtige Stelle im Blick auf Wortverkündigung in den Gemeinden. Es geht nicht darum, dass man einfach austeilt, dass irgendetwas gesagt wird, sondern es geht wirklich darum, im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, und die Nahrung, die nötig ist für die Gläubigen. Und der Herr sagt, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Das ist der Lohn dann im tausendjährigen Reich. Aber dann haben wir das negative Beispiel, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr zögert sein Kommen hinaus und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, der wird dann in zwei geschnitten. Das ist jetzt eben ein Scheingläubiger. Aber sehen wir, typisch ist für ihn, dass er sagt, ja, die Wiederkunft, das kann noch lange gehen. Und genau das ist eine Falle, dass man eben auf Abwege kommt. Wenn man den Herrn nicht wirklich erwartet, dann fängt er an, Knechte und Mägde zu schlagen. Und man denkt, ja, das ist jetzt kaum denkbar. Aber ich meine, Paulus sagt im Galaterbrief, wenn ihr einander beißet und fresset, so sehet zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Also es ging nicht gerade sehr, sehr freundlich zu bei den Galatern in der Gemeinde. Also Härte gegen Gläubige. Und dann eben richtig so essen und trinken, aber eben ohne Maß und dann sogar sich berauschen. Und der Herr kommt und wird kommen als Richter. Das, was er eben beim ersten Mal nicht sein wollte, das wird er beim zweiten Mal wohl tun. Und dann ist noch angehängt, jener Knecht aber, der den Willen des Herrn kannte, es gibt viele Schläge. Der ihn nicht kannte, es gibt weniger Schläge. Wie ist das zu verstehen? Natürlich, wir kennen den Grundsatz im Schweizer Gesetz und auch anderswo, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Sehr unangenehm, vor allem wenn es einen direkt mal betrifft. Ja, aber es geht hier um Folgendes. Der den Willen des seines Herrn kannte, das ist einer, der ganz klar im Wort unterwiesen war. Und er wusste so und so und so. Und der nicht kannte, ist einer, der eben auch nicht richtig unterwiesen war. Aber es ist ja schon erstaunlich. Es gibt so viele Sünden, da wissen sogar Menschen in der Welt, obwohl sie nie Bibel gelesen haben, keine Unterweisung gehabt haben, die wissen im Grunde genommen, das ist nicht richtig. Ja? Aber man kann nicht sagen, die wussten den Willen des Herrn. Gerade zum Beispiel auch im Blick auf Menschen, die unverheiratet zusammenleben und so weiter. Ja, wer hat ihnen die Gedanken Gottes jemals erklärt und groß gemacht? Aber muss man sich vorstellen, da wächst zum Beispiel einer auf in einer gläubigen Familie. Der wusste von Anfang an ganz genau, was Gottes Gedanken sind und wie Gott diese Dinge beurteilt. Das ist schon sehr schwer. Wenn einer eben den Willen des Herrn klar kannte und nicht nur so, dass eben von Gott ins Herz hineingegeben, dieses Wissen, dieses Ahnen um die Gerechtigkeit Gottes und die Wahrheit Gottes. Und diese Verse machen klar, das Entzweischneiden, das bezieht sich auf das Kommen des Herrn als Richter, wenn er kommt, Schlacht von Harmagedon und so weiter. Aber 47, 48 bezieht sich auf die ewige Verdammnis. Und da wird es Unterschiede geben. Offenbarung 21, letzter Abschnitt, zeigt, dass die Menschen, die verloren gehen, gerichtet werden nach ihren Werken. Und Gott wird absolut gerecht richten nach dem, was ein Mensch getan hat. Ein Hitler wird anders beurteilt werden als jemand, der sich sagte, tue Recht und scheue niemand. Er geht auch verloren. Denn eine Sünde reicht, um verloren zu gehen, aber es wird in Ewigkeit Unterschiede geben. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle stoppen und fahren nächstes Mal mit 12,49 weiter.